Ja, schön, dass ihr alle da seid. Mich würde eigentlich am allermeisten interessieren, wie es euch geht. Auf unseren Camps, die wir immer machen, im Sommer, da machen wir immer so eine Wie-geht's-mir-Runde morgens, wenn wir zusammenkommen. Und heute würde mich wirklich richtig interessieren. In meinem Kopf ist es nämlich richtig matschig. Also das Wochenende war so herausfordernd. Ich habe alle Emotionen durch, von Verzweiflung zu Hoffnung, traurig, fröhlich, es war irgendwie alles dabei. Und ich freue mich aber, dass wir jetzt heute hier nochmal zusammenkommen können. Obwohl wir alle jetzt in das Wochenende schon so viel investiert haben, es ist schön, dass wir als Gemeinde nochmal zusammen und soll ich ein anderes nehmen? Das hakt so. Genau, dass wir als Gemeinde nochmal zusammenkommen. Ich würde gern zum Start beten und beten, dass Gott uns nochmal Konzentration und offene Herzen schenkt. Vater, es ist so gut, dass wir hier sind. Es ist so gut, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier unter dieser Brücke zu treffen mit so vielen Leuten. Ich danke dir für das Wochenende, was hinter uns liegt, was anstrengend, herausfordernd und so gut war. Und bete, dass du uns jetzt nochmal offene Herzen schenkst, offene Ohren, auf dich zu hören, auf das, was du sagen möchtest. Danke dir, dass wir hier sein dürfen und vor allem, dass du da bist. Amen. Ja, wir befinden uns ja in der Reihe Neugeboren. Der Armin hat es vorhin schon gesagt. Wir denken in dieser Reihe darüber nach, was heißt es eigentlich, wenn wir von Neuem geboren sind? Was heißt es, dass wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben? Wir haben darüber gehört, dass wir gerettet sind, dass wir geliebt sind, dass wir heilig sind. Und heute geht es eben um das Thema, wir sind miteinander verbunden. Hashtag verbunden. Und warum dieses Thema? Wir haben das bewusst an diesen Tag gelegt, weil es genau ein Thema ist, was uns als Gemeinde betrifft. Es geht darum, dass wir als Gemeinde eins sind, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, dass uns Gemeinschaft wichtig ist als Christen, als die, die wir Jesus angenommen haben. Wir wollen gern zusammenkommen, wollen gemeinsam sein Reich bauen. Und weil dieses Thema auch einen riesen Fokus im Neuen Testament hat, also wir lesen ganz viel davon, wie die erste Gemeinde entstanden ist, ganz viele Briefe gehen an Gemeinden raus. Es ist also ein wichtiges Thema. Und es startet schon in der Apostelgeschichte. Ich habe mir das nochmal durchgelesen. Und ich stelle mir das immer so vor, Jesus Himmelfahrt, Jesus fährt auf, ist auf einmal nicht mehr da. Und die Jünger warten darauf, dass der Heilige Geist kommt, wie es versprochen wurde. Und dann kommt Pfingsten. Und der Heilige Geist kommt, alle reden in Sprachen, es ist Riesenaufschrei, es passieren Wunder und ganz viele tolle Sachen und es passiert auf einmal so ein ganz besonderer Moment, als der Heilige Geist kommt. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn ich dort gewesen wäre, es wäre wahrscheinlich so gefühlt, wow, jetzt kann uns keiner mehr stoppen, jetzt retten wir die Welt, so eine jetzt geht's los Mentalität. Ich glaube, keiner hat daran gezweifelt, dass auf einmal alles gut wird. Die werden jetzt rausgehen, werden von Jesus erzählen und alle werden es glauben müssen, weil es so gut und wahr ist. So stelle ich mir das vor und ich glaube, mir wäre es genauso gegangen, weil ich vom Typ her so jemand bin. Ich mache die Sachen einfach. Wenn mich irgendwas begeistert, ich auf was Lust habe, dann denke ich meistens nicht viel darüber nach, was könnte noch alles passieren. Ich mache das dann einfach. Und es passiert auch häufiger, dass ich mich zum Beispiel mit Freunden irgendwie in Frankfurt verabrede und die dann vorsichtig mal nachfragen, du hast zwei Kinder und hier gibt es schwer Parkplätze zu finden. Meinst du wirklich, dass wir uns hier treffen sollten? Ich dann so, ja, alles kein Problem, das klappt schon irgendwie. Und wenn ich dann meine zwei schreienden Kinder durch die Hitze trage zum Auto, am besten ist der Tank noch leer und in Frankfurt merke ich, okay, hier gibt es wirklich keine Parkplätze. Ich muss 5 Kilometer weiter weg parken und dann die schlafenden, schwitzenden Kinder noch zum Ziel schleppen. Komme ich völlig fertig an und merke, okay, es gibt also doch einen Grund, warum es vielleicht doch ein bisschen herausfordernd ist. Aber ich bin vom Typ einfach so. Wenn mich irgendwas begeistert, dann lege ich einfach los und merke dann erst später, was für Herausforderungen da eigentlich warten. Und ich glaube, dass es den Jüngern genauso ging. Die waren ganz sicher in so einer, jetzt geht's los, jetzt kann uns keiner mehr aufhalten, wir retten die Weltmentalität. Und wenn man nur mal 3 Kapitel weiterblättert in der Apostelgeschichte, dann findet man die erste Krise, nämlich Hananias und Sapphira. Für euch, die es kennen, ihr wisst, was da passiert ist, das Ehepaar, das Geld zurückhält und dann sogar stirbt, die lügen. Die erste Krise nach 3 Kapiteln und ein Kapitel danach liest man den Satz, das Klagen in der Gemeinde wurde laut. Da gab es Strukturen, die haben nicht funktioniert, die waren nicht gut, die waren nicht gesund und das Klagen in der Gemeinde wird laut und die hatten einen Konflikt. Und ich glaube, das ging genauso weiter. Die erleben ganz viele tolle Sachen. Jesus spricht und heilt und tut und macht. Und genauso merken und erleben sie auch, dass sie scheitern aneinander, miteinander, dass Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Und für heute haben wir uns einen Bibeltext ausgesucht, wie könnte es eigentlich sein? Wie könnten wir als Gemeinde eigentlich aussehen? Wie hat sich Jesus das vorgestellt? Wie hat Gott sich das gedacht? Und das ist ein ganz bekannter Bibeltext. Ihr werdet den wahrscheinlich kennen, viele von euch. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich nicht mitlesen, es gibt kein Beamer. Wahrscheinlich haben die meisten auch keine Bibel dabei. Das heißt, ihr könnt es einfach mal genießen. Ich lese euch den Text mal vor. Genau, es geht darum, wie könnte es eigentlich aussehen bei uns in der Gemeinde? Erster Korinther 12 ist das. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder frei, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir ja alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht, wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für einen Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anschluss erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anschluss erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Also wir lesen hier von diesem Bild des Körpers, des Leibes. Wir sind alle ein Leib, der besteht aus vielen einzelnen Teilen, aber wir gehören zusammen. Wenn einer leidet, leiden alle. Wenn einer sich freut, freuen wir alle. Wir gehören zusammen. Und in der Vorbereitung, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, hatte ich irgendwie so eine Gebetszeit, wo eigentlich 90% der Predigt daraus entstanden ist. Und ich habe jetzt an dem Wochenende die ganze Zeit noch hin und her überlegt, soll ich das wirklich nehmen, ist was anderes dran. Aber ich bin immer wieder dahin zurückgekommen. Und ich würde gerne mit euch darüber sprechen, was sind Dinge, die unsere Verbundenheit zueinander schädigen? Also was ist Gift für unsere Verbundenheit? Und in dieser Gebetszeit sind mir 4 besondere Merkmale gekommen, 4 Eigenschaften, von denen ich glaube, dass sie ständig versuchen, unsere Verbundenheit anzugreifen. Die ständig reinkommen in diesen Leib und versuchen, uns auseinanderzutreiben. Und die würde ich euch gerne zeigen. Und dafür habe ich mir 4 Assistenten gesucht, die das jeweils hochhalten werden. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Wir fangen beim ersten an. Ihr könnt noch sitzen bleiben. Genau. Der erste Punkt, von dem ich glaube, dass er Gift ist für unseren Leib, ist das Thema Vergleichen. Ich habe 2 Söhne, ich habe es eben schon gesagt, Jakob und Sammy. Und ich merke das schon jetzt, dass ich die 2 miteinander vergleiche, ganz automatisch. Als Jakob noch keine Woche auf der Welt war, habe ich schon nach oben gescrollt zum Fotoalbum, wo Sammy eine Woche alt war und habe geguckt, was konnte er denn da schon? Und das mache ich die ganze Zeit, nach 1 Monat, 2, 3, immer zu gucken, okay, Sammy konnte schneller, krabbeln, dafür kann Jakob schneller lächeln oder so. Also man ist ständig am Gucken und am Vergleichen der beiden. Und genauso, wenn man sich mit anderen Müttern trifft, das wird euch und Vätern wahrscheinlich genauso gegangen sein. Man guckt immer, oh, der kann schon laufen, der kann schon essen, der kann schon Hallo sagen oder irgendwas. Man guckt ständig und vergleicht, wie weit sind die Kinder miteinander. Und genau so geht es auch immer weiter. Und wir finden das auch in Gemeinden, dass wir ständig in der Versuchung stehen, uns miteinander zu vergleichen. Und das Vergleichen an sich, glaube ich, ist überhaupt gar nicht das Problem, weil es hat auch was Gutes. Wenn ich jemanden sehe, der total gütig ist und denke mir, wow, ich bin überhaupt nicht gütig, ich kann lernen, kann darin besser werden, dann hat es was Gutes. Ich vergleiche mich und merke, ich kann davon profitieren und kann da jemanden ähnlicher werden und mich darin verbessern. Dann ist es gut, dass wir uns einander haben, uns ermutigen können, uns anspornen können, besser zu werden. Aber ich glaube, es gibt zwei Punkte, die, wenn wir da rein abrutschen, ist das Vergleichen eben dann doch nicht mehr so gut, sondern ist Gift für uns als Gemeinschaft. Und der erste Punkt ist, wenn ich mich mit jemandem vergleiche und merke, dass ich überheblich werde, weil ich merke, oh, ich kann das besser, ich bin besser, ich habe diese Charaktereigenschaft, oder bin ich schon ein bisschen gütiger und gnädiger und geduldiger, oder ich kann dies und das besser, und innerlich man sich über die andere Person erhebt. Und genauso der zweite Teil ist genau das Gegenteil. Wenn ich mich mit jemandem vergleiche und merke, wow, ich bin überhaupt nicht so gut wie der, ich kann das überhaupt nicht so gut wie der, und das innerlich was mit uns macht, im Sinne, dass wir uns nicht mehr so wertig fühlen oder sogar, dass wir neidisch werden auf die andere Person. Wenn wir in diese beiden Bereiche abrutschen, glaube ich, dass das langfristig Gift für uns als Gemeinschaft ist, weil sich dadurch Mauern aufbauen zwischen mir und der Person, mit der ich mich vergleiche. Und das summiert sich. Wenn ich da nichts dagegen mache, die Mauer wird immer dicker und höher, sind ja oft auch die gleichen Personen, mit denen wir uns vergleichen. Die Mauern werden dicker und die verhindern, dass wir uns als Gemeinschaft sehen können. Deswegen glaube ich, dass Vergleichen ein großes Problem in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden ist. Der zweite Aspekt, von dem ich glaube, dass er unsere Verbundenheit miteinander stört, ist das Thema Egoismus. Mir muss es gefallen. Ich muss glücklich sein. Ich muss Spaß haben. Ich muss es schön finden. Ich muss zufrieden sein. Das sind Dinge, die uns alle schon mal in den Kopf gekommen sind in irgendeiner Form, dass wir zuerst mal darauf achten, komme ich vor? Geht es mir gut? Gefällt mir das? Bin ich glücklich? Also, dass wir ganz viel darauf achten, ich. Und ich sehe das in unserer Gesellschaft genau das Gleiche, und das wird uns ja so vorgelebt von Prominenten, von Influencern, was auch immer. Es geht ganz viel auch von Werbung. Es geht ganz viel immer darum, bist du glücklich, geht es dir gut, was ist mit dir? Für mich war das irgendwie so bezeichnend. Ich habe letztens so ein YouTube-Paar gesehen, die von ihrer Trennung berichtet haben. Und sie sagte dann so, ja, wir haben geheiratet, aber haben uns gesagt, wir machen das nur so lange, wie wir glücklich sind. Und wenn du mich nicht mehr glücklich machst, dann beenden wir das Ganze. Und das haben die dann gemacht und haben sich scheiden lassen. Und ich dachte, oh, wie traurig, das kann doch nicht sein, dass wir so schnell aufgeben. Was wäre das für ein Liebesbeweis, gerade dann, wenn ich nicht glücklich bin, zu versuchen, den anderen glücklich zu machen. Aber wir sehen, dass uns das vorgelebt wird, dass es ganz viel darum geht, wie es dir geht. Du bist Entscheider über deinen Körper, du machst hier und da, und das ist ja auch gut. Ich will das nicht alles schlecht reden. Natürlich müssen wir auf uns Acht haben. Natürlich müssen wir gucken, dass wir gesund leben. Aber ich erlebe das ganz viel, dass es abrutscht und dass es in den Egoismus reinfällt und wir sehr selbstbezogen nur noch darauf gucken, dass es uns gut geht. Und das sehe ich in Gemeinde auch, in den verschiedensten Bereichen. Der dritte Punkt, von dem ich glaube, dass er unsere Gemeinschaft angreifen kann, ist das Thema Sturheit. Ich habe recht. Und ich hatte schon damals recht und ich habe auch morgen recht. Ich sehe das bei mir auch ganz oft. Ich habe eigentlich immer recht. Wenn ich streite oder diskutiere oder wir über Sachen reden, dann weiß ich ja schon, dass ich recht habe. Und ich glaube, als wir als Älteste gestartet sind vor einem Jahr, war das einer unserer großen Dinger, dass jeder von uns dachte, ich habe recht. Und wir sind daran gescheitert, weil es nicht funktioniert hat. Es hat nicht funktioniert, wenn 7 Leute recht haben. Und ich erinnere mich, dass Martin, als wir ihn dann als Coach dazugeholt haben, Das war so ungefähr eins seiner ersten Sachen, dass er gesagt hat, es hilft euch gar nichts, wenn ihr Recht habt, wenn dabei alle anderen draufgehen. Es hilft uns nichts, Recht zu haben, wenn wir damit niemanden mitnehmen können. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir so gerne an Sturheit festhalten. Wir haben so gerne Recht. Es ist so gut, Recht zu haben. Ich mag es auch, wenn ich Recht habe, wenn Dinge passieren. Ich merke, ja, ich wusste es doch, ich hatte Recht. Aber ich glaube, dass es Gift ist für unsere Gemeinde, wenn wir daran festhalten, immer Recht haben zu wollen. Aber ich sehe, dass es passiert. Bei mir und bei euch ganz sicher auch. Und der letzte Punkt, mit dem habe ich mich schwer getan, weil es dann doch irgendwie auch noch mal persönlicher ist für uns, ist das Thema Unversöhnlichkeit. Und ich weiß, dass es ein ganz schwieriges Thema ist, weil ich weiß, dass ganz schlimme Dinge passieren und hier auch Leute sind, denen wurden ganz schlimme Sachen angetan. Und bitte verstehe mich nicht so, dass ich sage, du musst einfach vergeben, dann ist alles gut. Ich meine mit Unversöhnlichkeit, dass wir oft die Dinge summieren lassen in uns. Also ich gerate mit jemandem aneinander oder jemand sagt irgendwas ganz Kleines und das stört mich, das verletzt mich, aber ich spreche es nicht an, sondern ich warte und denke, naja, okay, so schlimm ist es nicht oder es war ja nur eine Kleinigkeit und das, sowas hat er ja schon mal gebracht und ich lasse es summieren, über Jahre hinweg von mir aus und irgendwann ist das so ein Riesending und ich halte daran fest, dass diese Person mir Böses will und dabei waren es nur viele Kleinigkeiten, die man vielleicht hätte klären können. Und ich sehe das auch bei uns, dass viele und mich eingeschlossen, wir oft diese Unversöhnlichkeit leben. Wir wollen daran festhalten. Wir wollen besser abschneiden, wenn uns jemand anders Schlechtes getan hat, als zu versuchen, diese Dinge zu bereinigen. Das sind vier Haupt-, ich wette, man könnte viele ergänzen. Viele Dinge, die unsere Gemeinschaft, unsere Verbundenheit zueinander angreifen. Mir sind im Gebet irgendwie diese vier besonders wichtig geworden. Und bestimmt, also wenn man die liest, mir geht es selbst auch so. Ich gehe die durch und denke mir, Vergleichen oder Egoismus. Ja, okay, da fällt mir jemand ein, der sehr egoistisch ist. Ich hoffe, der hört gut zu, weil das ist genau sein Thema. Oder Sturheit. Ja, stimmt, da gibt es diese eine, die ist immer so stur. Ich hoffe, die guckt da hin und fängt mal an, daran zu arbeiten. Versuch jetzt mal, diese Dinge anzugucken und zu überlegen, was von denen könnte dich betreffen. Was ist dein Hauptfeld? Wo versucht der Teufel, dich zu versuchen, den Leib anzugreifen, die Verbundenheit zu uns zu schädigen? Und ich hoffe sehr, dass wir das nicht zulassen wollen und dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die das nicht leben will. Und es kann ja sein, dass du hier sitzt und denkst, ja, das ist was mich betrifft, aber ich weiß nicht so richtig, was ich dagegen machen kann. Vielleicht ist das jetzt für dich eine Hilfestellung. Thema Vergleichen. Ich kenne das von mir. Ich vergleiche mich ständig. Es gibt ständig Leute, die was besser können als ich, die Dinge besser entscheiden, besser machen. Es gibt aber auch oft Leute, die was schlechter machen als ich und ich mich besser und überheblich fühle oder dass ich neidisch werde auf andere. Das kommt so häufig vor, dass ich mich vergleiche und daraus Neid entsteht. Und ich merke jedes Mal, wenn diese Gedanken kommen, wenn dieser Neidgedanke in mir groß wird, erinnert mich Jesus an Johannes 21. Das ist eine Stelle, wo Jesus sein quasi letztes Gespräch mit Petrus hat und er sagt ihm nochmal so ein paar Sachen hier, da in diese Richtung wird es ungefähr gehen, du sollst diese Aufgabe haben. Petrus hört sich jetzt alles an, okay, alles klar. Dann dreht er sich um, sieht Johannes und fragt, ja, und was ist mit dem? Und Jesus' Antwort darauf ist, was geht's dich an? Was geht es dich an, was mit dem ist, folge du mir nach. Und ich merke jedes Mal, wenn ich mich vergleiche, wie Jesus mich fragt, Bina, was geht's dich an? Was geht's dich an, was mit dieser Person oder der ist? Du sollst mir nachfolgen, ob du darin schlechter bist oder besser, ist völlig egal. Du sollst deinen Auftrag ausführen und nicht auf alle anderen gucken. Und ich wünsche mir so, dass wir eine Gemeinde werden, die darin arbeitet, genau das zu leben, sich nicht zu vergleichen, sondern auf sich selbst zu gucken. Ich habe mir angewöhnt, und es fällt mir so schwer, aber ich habe mir angewöhnt, wenn ich merke, da wird ein Neidgedanke in mir groß oder ich fange an, mich zu vergleichen, dass ich mir vorgenommen habe, für diese Person zu beten. Und es fällt mir so schwer, weil ich weiß, mein Gebet hat Auswirkungen. Und wenn ich für jemanden bete, der was eh schon besser kann als ich, dann wird er am Ende noch besser, weil ich dafür gebetet habe und keiner weiß es noch. Also ich bete, der wird besser und ich habe nicht mal einen Anteil daran. Und es ist jedes Mal für mich so ein Ring innerlich, dass ich denke, oh, wenn ich jetzt das dazu beitrage, dass es besser wird, ist ja noch schlimmer. Aber ich mache das. Ich ringe so lange, bis ich das machen kann. Und ich bete und segne diese Person mit Erfolg und mit einer gut laufenden Ehe und Familie und was auch immer, weil mir das wichtig ist, dass das nicht in mir groß wird, dieser Aspekt, sondern ich will andere segnen, ich will für andere beten und ich wünsche mir so, dass jeder in seinen Begabungen wächst und seinen Platz findet. Und deswegen, vielleicht hilft es dir, ich will für dich beten, dir zu sagen, wenn du wieder in der Versuchung stehst, dich zu vergleichen. Zum Thema Egoismus. Wir haben das jetzt am Wochenende auch gehört, dass das auch ein Thema zum Beispiel ein Generationskonflikt ist. Dass jeder gerne an sich denkt. Die ältere Generation mag gerne die Sachen so, wie sie bisher gelaufen sind, weil das ist was Bekanntes, das kennt man. Die Jüngeren wollen gerne alles neu machen. Die wollen gerne Frische da reinbringen. Und das stehen wir ständig in der Gefahr, an uns selbst zu denken. Wie wäre es, wenn wir als Gemeinde anfangen, unseren Gegenüber zu fragen, wie kann ich dir dienen? Die Musik ist dir zu laut, okay, dann lass uns zusammen überlegen, wie können wir einen Weg finden, dass es uns beiden gut tut. Aber ich will dir dienen, ich will, dass du dich wohlfühlst. Ich will nicht nur einen Ort haben, wo ich mich wohlfühle, sondern wir sollen uns beide wohlfühlen. Und deswegen die Frage, wie kann ich dir dienen? Ich will dir dienen. Sturheit. Kannst du es einmal umklappen? Danke. Ich streite mich oft mit Jona, meinem Mann. Das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Man streitet sich oft. Und zum Beispiel, wenn Jona irgendwas richtig Pampiges gesagt hat. Wir gehen auseinander und ich denke mir so, haha, ich habe 100% recht, weil er war richtig pampig zu mir und ich habe nichts gemacht dieses Mal. Ich habe zu 100% recht und er nicht. Und ich warte darauf, dass er sich entschuldigt. Und wenn er es nicht macht, frage ich ihn, ist dir schon aufgefallen, ne, dass ich eigentlich im Recht bin und du dich entschuldigen müsstest? Wenn man dann aber mal ehrlich anfängt, darüber zu reden, kommt oft dabei raus, ja, stimmt schon, dass ich in dem Fall unfair zu dir war, aber es liegt daran, dass du die ganze Woche zu mir pumpig warst. Du hast mir die ganze Woche keine Aufmerksamkeit geschenkt und es ist jetzt halt offenbar geworden. Und ich merke auf einmal, wie mein 100% Recht absinkt auf 20% Recht. Sehr frustrierend. Und ich glaube, dass viele unserer Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, viele der Male, wo wir denken, ich habe 100% Recht, krachen auf einmal auf 10, 80, 40, was auch immer runter, wenn wir anfangen, mit dem anderen zu reden und anfangen, ihn zu verstehen. Warum handelst du so? Wo kommt das her? Was beschäftigt dich? Was ist dir in deiner Vergangenheit passiert? Was auch immer. Auf einmal krachen unsere 100% runter. Und ich meine nicht, dass das immer passiert. Natürlich kommt es vor, dass dir Unrecht geschieht und du kannst gar nichts dafür. Auf jeden Fall kommt das vor. Aber ich rede von den 90% der Fälle, wo wir meinen, wir hätten 100% Recht, aber in Wirklichkeit haben wir nur 10%. Oder lass es 50 sein. Ich will gerne in einer Gemeinde sein, die anfängt, aneinander zu verstehen. Ich will dich verstehen. Komm auf mich zu und sag, hey, du hast mich da verletzt, aber ich will dich verstehen. In so einer Gemeinde will ich gerne sein und wünsche mir, dass wir das mehr etablieren. Und das letzte, Unversöhnlichkeit. Und das ist super schwierig, weil ich weiß, dass wenn Leute zu mir kommen, die ich gerne mag und meine Familie, meine Freunde, wer auch immer zu mir kommt und sagt, hier, ich habe mit dem und dem Schwierigkeiten, es ist so schwer zu sagen, ja, geh hin und klär das. Weil man will, man ist verbunden miteinander. Man hört zu und man versteht die Sachen ja auch. Ich verstehe das, warum meine Freundin Schwierigkeiten hat mit irgendjemandem. Aber ich wünsche mir so, dass unsere, sagen wir, dritte, vierte Frage in dem Gespräch ist, hast du mit der Person schon drüber gesprochen? Und wenn die Antwort nein ist, dann muss die nächste Frage sein, wann wirst du es machen? Es ist gut, wenn wir gegeneinander uns miteinander sprechen und merken, okay, ja, ich sehe das auch so. Ich denke schon, dass du recht hast in dem Konflikt oder betrachte es mehr von der Weise oder wie auch immer. Aber es muss passieren, dass wir zu der Person direkt hingehen und sagen, hier, da hast du mich verletzt. Das, was du da gemacht hast oder gesagt hast und lass es noch so lange her sein, das hat mich verletzt. Lass uns drüber reden, lass uns das ausräumen. Und die Verantwortung liegt bei dir. Der, dem du gerade zuhörst, die Verantwortung liegt nicht beim anderen, sondern bei dir. Geh du hin. Ich gehe auf dich zu. Ich gehe auf dich zu und frage dich, warum haben wir einen Konflikt? Woran liegt es? Woran hat es gelegen? Lass uns ins Gespräch miteinander kommen. Und als ich mir die Sachen aufgeschrieben habe und irgendwie so nochmal bewusst gemacht habe, habe ich gedacht, boah, was wäre das für eine schöne Gemeinde, wenn wir das, jeder von uns schafft, in einem dieser Bereiche sich anzustrengen und dafür zu beten, dass man sich da verbessert. Einen ganz oben auf die Fahne schreiben, füreinander beten, uns gegenseitig dienen, dass wir versuchen, uns zu verstehen, dass wir aufeinander zugehen. Ich wünsche mir das für mich selber und für uns als Gemeinde, dass wir an dieser Verbundenheit festhalten und dafür kämpfen und dem Feind keinen Raum dafür lassen. Und vielleicht fragst du dich, warum? Warum soll ich das jetzt machen? Da ist diese eine Person, die ist schon seit 20 Jahren kacke zu mir und seit 30 Jahren ist die schon so oder was auch immer. Da kam noch nie was zurück. Ich bin immer der auf die andere Person zugeht und so weiter. Die Antwort ist so simpler, wie sie simpler nicht sein könnte. Jesus. Die Antwort ist Jesus. Jesus hat das für dich gemacht. Der war der Erste, der für dich ans Kreuz gegangen ist, obwohl du es nicht verdient hast. Du hast so viel Mist gebaut und so viel Kacke gemacht und wir sind alle so bedürftig danach, dass uns vergeben wird. Und Jesus hat das gemacht, obwohl wir es nicht verdient haben. Der hat uns geliebt, obwohl wir nichts dafür geleistet haben. Und ich will Jesus nacheifern. Ich will ihm ähnlicher werden und wünsche mir, dass das in mir größer wird, der Wunsch ist, ihm gleich zu tun. Alles aufzugeben, die 3., 10., 20. Meile zu gehen, weil Jesus die für mich gegangen ist. Und ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass wir danach streben und das mehr wollen. Und ich habe für uns Karten gedruckt als Erinnerung für die nächste Zeit am Kühlschrank für euch. Da steht drauf: Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Und lass es uns an den Kühlschrank hängen für die nächsten Wochen und Monate und uns daran erinnern, hey, wir wollen füreinander sorgen. Wir wollen Gemeinde sein, die aufeinander schaut, sich umeinander kümmert, leidet, wenn einer leidet und sich freut, wenn einer sich freut. Und ich lade dich ein, dir gleich, wenn wir noch zusammen Lobpreis machen, eine Karte zu nehmen. Jona, kannst du die da vor das Technik Ding legen. Dann könnt ihr da hingehen, könnt euch so eine Karte holen und könnt mal überlegen, hey, welchen von diesen vier Bereichen betrifft mich im Moment am meisten? Dann schreibst du hier hinten auf die Karte drauf, da ist noch Platz. Überleg dir, für was will ich in der nächsten Zeit einstehen? Für was will ich beten? Wo wünsche ich mir, mich weiterzuentwickeln? Und dann nimm dir das vor, das zu machen. Genau, da vorne könnt ihr euch das gleich abholen. Ich würde gerne noch beten und dann wollen wir zusammen noch eine Zeit des Gebets, des Lobpreises haben, gemeinsam vor unseren Herrn kommen. Und ich freue mich wirklich so sehr. Ich hatte am Wochenende das Gefühl, mit die Käppis, mit Petrus Gemeinde oder was auch immer da draufsteht, was uns miteinander ein Zeichen unserer Verbundenheit ist, wir kommen dem näher. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir wirklich voller Inbrunst gemeinsam singen und uns freuen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich glaube, dass das passieren kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir so unterschiedlich, wie wir sind, dass wir gemeinsam dieser Leib sein können, den wir im Korinther 12 lesen. Und Herr, ich will dir Danke sagen, dass du uns zusammengestellt hast. Und wir sind so verschieden und es ist so viel passiert in der Vergangenheit. So viele traurige Sachen, so viele schöne Sachen. Herr, und du hast zu uns gestanden, als wir es nicht verdient haben, zu jedem von uns. Und ich bete, dass das tief an unser Herz reinrutscht. Und das ist, was mit uns macht, Herr. Ich will besser werden. Ich will mehr dazu beitragen, dass wir uns als Gemeinde, als Leib fühlen. Dass wir uns verbunden miteinander fühlen und dass wir uns freuen, dass wir gemeinsam dein Reich bauen können. Und ich glaube, dass das gelingen kann, Herr, und dass du dieses Wunder geschehen lassen kannst. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen berührst, jedem Einzelnen. Dass du zu jedem sprichst in der Zeit, die jetzt kommst und ihm ein besonderes Merkmal aufs Herz legt, an dem er arbeiten kann. Und Herr, ich danke dir, dass du völlig gnädig auf uns herabguckst und dass wir in deiner Gnade baden dürfen. Du hast uns gerettet, obwohl wir es nicht verdient haben. Das ist so gut, Herr. Ich bin so dankbar, dass ich dein Kind sein darf, dass wir deine Kinder sein können. Und ich danke dir, dass du auch in dieser Zeit, die jetzt kommt, bei uns bist, Herr. Wenn wir als Gemeinde vorangehen und wenn wir schauen wollen, wo geht die Reise hin, dann weiß ich, dass du mit uns gehen wirst. Und ich bete, dass es dass du uns beschützt als Leib, Herr, und dass da nichts uns zertrennen kann, sondern dass wir alle darauf Acht haben, dass wir auf uns schauen, auf gemeinsam auf jeden Einzelnen, dass wir füreinander da sind, gemeinsam für dein Reich, Herr. Ja.